Als Jesus auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Wann wird das geschehen? Sag uns, wann wird das geschehen? Und was sind die Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt? Und Jesus antwortete ihnen und sagte: Seht zu, lasst euch nicht verführen. Eine wichtige Ermahnung, die auch heute noch gilt, dass wir uns nicht durcheinander bringen lassen, dass wir uns nicht verrückt machen lassen und nicht auf falsche Lehren reagieren, sondern dass wir wissen, wann welche Zeiten sind. Den Tag, von dem Tag und von der Stunde, weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Wir haben das letzte Mal die ersten beiden Fragen, die die Jünger an Jesus gestellt haben, die Antworten, die Jesus ihnen gegeben haben, besprochen. Die dritte Frage, da waren wir noch nicht zugekommen, das möchte ich heute einigermaßen nachholen. Es ist sehr kompliziert, es ist sehr schwierig, weil es viel auch mit dem Alten Testament und auch mit der Offenbarung zu tun hat. Wir müssen also so ein bisschen springen in den Texten, und das kann man nicht alles in einer halben Stunde erzählen und berichten. Es wird also ein bisschen kompliziert. Da müssen wir uns dann vielleicht doch zu Hause nochmal hinsetzen und das eine oder andere mal durchlesen, um es dann richtig zu verstehen. Es geht bei der dritten Frage um das Thema: Welches Zeichen ist vor dem Ende der Zeit, der Welt? Woran erkennen wir, wann die Welt zu Ende geht? Wir hatten schon gesagt, mit Vers 14 im Kapitel 24, Matthäus-Evangelium, mit dem Vers 14 waren wir an der Entrückung, an dem Vollendung des Gnadenzeitalters. Telos. Dann kommt das Ende, sagt Jesus im Vers 14. Und mit Ende ist Telos gemeint. Telos ist die Vollendung eines von Gott bestimmten Zeitalters. Und das von Gott bestimmte Zeitalter in diesem Fall ist das Zeitalter der Gnade, der Gemeinde Jesu, und damit endet dieses Zeitalter. Und damit ist die Entrückung. Die Gemeinde wird von der Welt weggenommen. Und dann lesen wir die Antwort auf die dritte Frage. Welches sind das Zeichen für das Ende der Welt? Es kommt ja nach der Entrückung. Und da heißt es im Vers 15 und 16: Wenn ihr nun sehen werdet den Gräuel der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wie es gesagt ist bei dem Propheten Daniel. Wer das liest, der merke auf. Als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Hier geht es um Judäa. Wer in Judäa ist, der fliege auf die Berge. Und das ist in allen Parallelstellen, auch in Markus 13 oder in Lukas 21, könnt ihr das alles nachlesen, ist genauso beschrieben. Es geht um Israel. Es geht nicht um das heutige Israel. Wir dürfen das nicht durcheinander bringen. Das heutige Israel ist ein menschlich organisierter Staat, demokratisch, sozialistisch ausgerichtet, und hat nichts mit dem eigentlichen Volk Gottes zu tun. Ich bin zwar davon überzeugt, dass viele aus denen, die jetzt in Israel leben, zu dem Volk Gottes dazugehören werden. aber eben nicht alle. Und der Staat ist auch nicht nach Gott ausgerichtet. Es ist ein menschlich organisierter Staat. Und nicht alles, was dieser Staat jetzt gerade macht, ist immer richtig. Auch in den Augen Gottes so nicht. Das dürfen wir nicht durcheinander bringen. Das Volk Gottes, das lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 7. Da wird das zusammengerufen. 144.000, die versiegelt werden mit dem Geist Gottes. Offenbarung, Kapitel 7, Vers 2. 144.000, immer 12.000 von jedem Stamm Israels. Das sind symbolische Zahlen. 12 war damals immer die Zahl für die Vollzähligkeit. Ein Jahr hatte immer 12 Monate. Dann ist ein Jahr vollzählig, wenn 12 Monate da sind. Wenn 12 Stämme Israels da sind, ist das Volk vollzählig. Wenn 12.000 aus jedem Stamm Israels da sind, dann sind 144.000, dann ist das Volk Israel vollzählig da. Und da wird das Volk Gottes offenbar. Da sehen wir das Volk Gottes. Das ist nach Kapitel 4 in der Offenbarung. Kapitel 4, die Entrückung zum Himmel vor den Thron Gottes. Die Gemeinde ist dann schon in der Herrlichkeit vor dem Thron Gottes. Aber auf der Erde geht es ja noch weiter. Ja, es ist eine große Spanne zwischen der Entrückung und diesem Vers 15 im Kapitel 24 bei Matthäus. Vers 15 greift schon mitten in die Trübsalzeit rein. Wenn ihr sehen werdet den Gräuel der Versuchung, das ist beschrieben in der Offenbarung Kapitel 13, wie es bei Daniel geschrieben steht. Da müssen wir dann gucken bei dem Propheten Daniel. Ich habe das mal so schon mal vorsortiert, so ein bisschen, dass ich das schneller finde. Daniel Kapitel 9 ist das. Da ist beschrieben von diesem Verwüster, von dem Gräuel der Verwüstung. Im Vers 1 heißt es, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros aus der Meder Stamm, der über das Königreich der Chaldäer König ward, in diesem ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zu dem Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre Wüste liegen. Daniel war in Babylonien. Nebukadnezar war schon gestorben und der nächste König war auch schon gestorben. Jetzt war der König Darius, der Sohn des Ahasveros, gerade an der Macht. Und Daniel war immer noch als einer der Weisen in Babylonien. Und jetzt fiel dem Daniel ein, hör mal, der Prophet Jeremia hatte doch geweissagt, 70 Jahre sollte Israel Wüste liegen. 70 Jahre, das müsste doch irgendwann jetzt mal zu Ende gehen. Wie ist das denn mit diesen 70 Jahren? Wie ist das zu verstehen? Lesen wir bei Jeremia, gucken wir nochmal richtig rein, Jeremia Kapitel 25, da steht das. Und da muss ich auch erst wieder den ersten Vers lesen. Dies ist das Wort, welches zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs in Juda. Welches ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs zu Babel. Jeremia hatte also diese Offenbarung bekommen, als der König Nebukadnezar gerade zum ersten Jahr König war. Und das Volk Israel war noch in Israel. Es war noch nicht in Babylonien. Es war noch nicht weggeführt. Da bekam Jeremia durch den Herrn diese Offenbarung. Und jetzt überschlage ich ein paar Verse. Ab Vers 8 lese ich mal weiter. Darum, so spricht der Herr Zebaoth, weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, siehe, so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker gegen Mitternacht, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König zu Babel, und will sie bringen über dies Land und über die, so darin wohnen, und über alle diese Völker, so umherliegen, und will sie verbannen und verstören und zum Spott zur ewigen Wüste machen. Und will herausnehmen allen fröhlichen Gesang, die Stimme des Bräutigams und der Braut, die Stimme der Mühle und das Licht der Lampe, dass dies ganze Land wüst zerstört liegen soll. Und sollen diese Völker dem König zu Babel dienen 70 Jahre lang. Das waren diese 70 Jahre, auf die der Prophet Jeremia hingewiesen hat. An die erinnerte sich Daniel in Babylonien und sagte so, wie ist das denn jetzt zu verstehen? Und er betet zu Gott und er fleht darum, dass Gott ihm eine Antwort gibt. Und Gott gibt ihm eine Antwort. Gott schickt den Engel Gabriel. Und der Engel Gabriel unterrichtet Daniel. Da heißt es ab Vers 21, Daniel 9, Vers 21 lese ich mal, eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Mann Gabriel, also der Engel Gabriel kam zu ihm, zu Daniel, den ich zuvor gesehen hatte im Gesicht und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dich zu unterrichten. Denn da du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus und ich komme darum, dass ich dir's anzeige. Denn du bist lieb und wert. So merke nun darauf, dass du dies Gesicht richtig verstehst. 70 Jahrwochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt. So wird dem Übertreten gewährt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und die ewige Gerechtigkeit gebracht. Merken wir, worum es hier geht. Es geht nicht mehr um die 70 Jahre nur bei dem Volk Israel. Israel ist tatsächlich nach 70 Jahren wieder nach Hause gekommen, in ihr Land. Aber hier geht es um 70 Jahrwochen. Das Wort heißt Jahrwochen. Eine Woche hat normalerweise 7 Tage. Eine Jahrwoche hat 7 Jahre. Und diese 70 Jahrwochen, darum geht es in der Offenbarung hier. 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk, über das Volk Israel. Und über deine heilige Stadt, über Jerusalem. So wird dem Übertreten gewährt, also die Übertretung, die Verschuldung Israels wird entgegengestellt, wird gewährt. Und die Sünde wird abgetan, vergeben, die Sünde ist weg. Sie wird vergeben werden. Und die Missetat versöhnt. Es wird eine Versöhnung geben. Und die ewige Gerechtigkeit wird gebracht. Dem Volk Israel. Die ewige Gerechtigkeit wird gebracht. Und die Gesichte und Weissagungen versiegelt und ein Hochheiliges wird gesalbt werden. So wisse nun und merke auf, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum aufgebaut werden. Von der Zeit an, da der Befehl ausging, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Wann war denn das? Das war 70 Jahre, nachdem Israel nach Babylonien in die Gefangenschaft geführt wurde. Das war 538 vor Christus. Der König Kyros, genau, der König Kyros kam an die Macht und dadurch, dass er den Perserkönig überwunden hatte, besiegt hatte, hatte er mit einem Schlag das ganze babylonische Reich unter sich. Und dieser König Kyros, der hatte eine Eigenart an sich. Der hatte so einen ganz, ja, heidnischen Glauben eben. Er war kein Christ, war kein Jude, war ein heidnischgläubiger. Und dieser heidnische Glaube bei ihm war die Vielgötterei. Und bei der Vielgötterei hatte er immer den Gedanken, und da war er nicht alleine, das gab es viel damals und gibt es ja heute noch, Hinduismus, Buddhismus, das sind so diese Richtungen, die da reinspielen. Diese Vielgötterei, die begründete darauf, dass sie sagt, jedes Gebiet auf der Erde hat einen Gott. Und so hat Israel den Gott Israels für ihr Gebiet. Nicht? Und die Griechen hatten ihren eigenen Gott und die Germanen hatten ihren eigenen Gott und die Ägypter hatten ihren eigenen Gott. Jedes Gebiet hatte seinen eigenen Gott. Und so sah der König Kyros das. Und der König Kyros war sehr gläubig in der Weise, eben heidnisch gläubig. Und wollte gerne, dass in seinem ganzen babylonischen Reich alle Götter von allen Gebieten auch, dass ihnen geopfert wird, dass sie geehrt werden und angebetet werden in ihrem Gebiet. Und deswegen gab er den Befehl, dass der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte. Und zwar von denen, die eigentlich dahin gehören. Und darum hat er das Volk Israel wieder losgeschickt und gesagt, ihr geht da wieder hin und ihr baut den Tempel da wieder auf. Damit der Gott mir keinen Aufstand macht, damit es da keinen Ärger gibt, damit ich keinen Krieg mit dem Gott kriege aus dem Gebiet. Er wollte, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und er schickt das Volk Israel tatsächlich zurück und die gehen auch, das können wir nachlesen in den Büchern Esra und Nehemia. Also, von dem Zeitpunkt an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, von dem Zeitpunkt an, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, Jahrwochen. So werden die Gassen und Mauern wieder aufgebaut werden, obwohl in kümmerlicher Zeit. Das ist so eine ganz komische Einteilung. Da stehen 7 Wochen und 62 Jahrwochen. 7 Jahrwochen, das sind 7 mal 7 Jahre, das sind 49 Jahre. Und tatsächlich, das ist nachgewiesen, der Bau des Tempels und der Mauer um Jerusalem herum, das können wir nachlesen in den Büchern Esra und Nehemia, hat 49 Jahre gedauert. Genau 7 Jahrwochen. Und dann stand der Tempel wieder. Und dann war die Mauer wieder da. Und Jerusalem stand wieder da. Da war dieses Symbolstadt für Israel, für das Heiligtum Gottes wieder aufgebaut. 49 Jahre. Und dann kam eine Unterbrechung, dann kam eine ganze Zeit eine Unterbrechung. Und dann beginnen die 62 Jahre. 62 mal 7, das sind, muss ich mal rechnen, 6 mal 7 sind 42, sind 420. Und 2 mal 7 sind 14, das sind 434 Jahre. 434 Jahre. So lange war Israel wieder eigenständiger Staat. Erstmal, als der Tempel noch gebaut war, stand es noch unter der Herrschaft Babylons. Aber es erlangte im Laufe von einigen Jahrzehnten wieder die Eigenständigkeit, war wieder eigenständiges Volk. Und die Völker drumherum auch. Ägypten wurde wieder eigenständig, es waren wieder eigenständige Völker. Und 462 Jahre, wenn auch in kümmerlichem Zustand, sie waren nie so richtig wieder stark. Sie waren nie wieder ein kräftiges Volk. Sie hatten in der Weltregierung eigentlich nicht viel mitzureden. Es waren immer irgendwelche Herrscher drumherum, die sie einzwängten und die ihnen ihre Auflagen machten. Es kamen dann ja die Römer, erstmal die Griechen noch, und dann kamen die Römer und die haben immer ihre Bestimmungen auf das Volk gelegt, die mussten Abgaben zahlen und so weiter. Diese 462 Jahre war aber das Volk Israel und der Tempel waren da. Jerusalem stand auch noch. Und Jesus hat ja den Tempel noch gesehen. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nicht mehr sein. Was ist denn da passiert? 29 nach Christus. Die Kreuzigung Jesu. Der Gesalbte wird ausgerottet und wird nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. 70 nach Christus. War die Stadt wieder platt. Da gab es keinen Tempel mehr. Und Israel musste sogar aus dem Land fliehen. Dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streites wird es Wüste bleiben. Bis heute steht kein Tempel mehr da. Die Klagemauer haben wir noch, aber ansonsten ist da kein Tempel. Und die Stadtmauern von Jerusalem sind auch sehr brüchig. Ist auch nicht mehr so das, was es eigentlich sein sollte. Es steht Wüste da. Wenn wir richtig aufgemerkt haben, haben wir 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. 69 Jahrwochen. Aber Jeremia hatte 70 Jahre gesehen. Daniel hatte auch 70 Jahre gesehen. Da fehlt eine Woche. Da ist eine Woche noch nicht da. Die ist noch nicht gewesen. Die kommt noch. Und das steht hier auch im Vers 27. Daniel 9, Vers 27. Er wird aber vielen den Bund stärken eine Woche lang. Also der Gesalbte, der Fürst, wird vielen den Bund stärken eine Woche lang. Und mitten in dieser Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören. Nämlich dann, wenn der Groll der Verwüstung erscheint. Mitten in dieser Woche, deshalb ist in der Offenbarung diese Woche aufgeteilt in 2x3,5 Jahre. Aufgeteilt genau in der Mitte dieser einen Woche. Da werden die Opfer und Speisopfer aufhören und der Antichrist wird sichtbar erscheinen in dem Heiligtum. Und bei den Flügeln werden stehen, bei den Flügeln, das sind die Flügel von der Bundeslade, von den Engeln, die ihre Flügel ausbreiten über die Bundeslade, bei dem Heiligtum. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Da haben wir das Wort von dem Gräuel der Verwüstung, was Jesus in Matthäus Kapitel 24, Vers 15 aufgreift. Da kommt dieses Wort her, was geschrieben ist bei dem Propheten Daniel. Und das geschieht in der letzten Woche. Israel, habe ich schon gesagt, wird gesammelt, durch die Engel Gottes versiegelt mit dem Geist Gottes, wie das bei uns ja auch war. Wir sind ja auch versiegelt worden mit dem Geist Gottes. So wird das bei dem Volk Israel auch geschehen. Bei dem vollzähligen Volk Israel. Das Volk wird neu gesammelt, es wird an Jerusalem gesammelt, in Judäa gesammelt. Und dann kommt der Verwüster. In den ersten 3,5 Jahren, da sind die zwei Zeugen aus dem Propheten, aus der Offenbarung. Wir können das alles in der Offenbarung nachlesen. Kapitel 11, da sind von den zwei Zeugen die Rede, die 3,5 Jahre wirken in Israel und verkündigen die Botschaft von Jesus, verkündigen und das Volk Israel sich zu Jesus hinbekehrt. Und dann kommt im Kapitel 13 die Beschreibung in der Offenbarung, Kapitel 13, die Beschreibung von dem Tier, von dem Antichristen. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Maul wie ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und die große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist diesem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben zu reden, große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, 42 Monate lang zu wirken. 3,5 Jahre. Da ist genau das, was hier bei dem Propheten Daniel beschrieben war, die Mitte der Woche. Er wird aber vielen den Bund stärken, eine Woche lang, und mitten in der Woche wird das Opfer und Speiseopfer aufhören. Da tritt der Verwüster auf und macht alles platt und sagt: Nee, dem Gott opfert ihr jetzt nicht mehr. Und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, bis dass das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Und das wird dann nach 3,5 Jahren geschehen. In Kapitel 14 lesen wir: Und ich sah und siehe, Vers 1, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten den Namen seines Vaters geschrieben an ihrer Stirn. Nach dem Offenbarwerden des Antichristen kommt das geschlossene Volk Jesu, Volk Israel mit Jesus. Die Israeliten haben Jesus da anerkannt. Sie haben ihn gesehen, den sie durchstochen haben, den sie gekreuzigt haben. Sie haben ihn erkannt als ihren Messias. Und mit dem Lamm, mit Jesus, treten hier die 144.000 aus dem Volk Israel auf. Und dann kommt die zweite Hälfte der letzten Woche, die für Israel bestimmt ist. Die letzte, die 70. Woche. Und dann stehen hier ab Vers 6, in Kapitel 14, Vers 6, und ich sah einen anderen Engel fliegen in der Mitte des Himmels, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die noch auf der Erde wohnen. Es wurde nochmal wieder evangelisiert, es wurde nochmal wieder Jesus verkündigt, ein ewiges Evangelium. Allen Völkern wurde es nochmal vor Augen gehalten. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und Vers 8, und ein anderer Engel folgte ihm nach und sprach: Sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt. Hier ist der Sieg über Babylon passiert. Sie ist gefallen, die große Stadt, denn sie hat mit ihrem Zornwein, ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihm nach und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Malzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken. Nochmal die Warnung, dass sie doch bloß nicht auf dieses antichristliche Tier hören. Hier ist Geduld der Heiligen, Vers 12. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, glückselig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Die sich also dafür Jesus entschieden haben, glückselig sind sie, denn sie werden da durchkommen. Ja, spricht der Geist, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Und ab der Offenbarung 14, Vers 14, steht bei mir die große Überschrift: Die Ernte der Erde. Und ich sah und ich siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und schrie mit großer Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende deine Sichel aus und ernte, denn die Stunde für dich zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Wie hieß noch mal die Frage, die die Jünger gestellt haben? Welches sind die Zeichen des Endes der Welt? Hier wird das Ende beschrieben. Und der Groll der Verwüstung, das war das letzte Zeichen vom Ende der Welt. Jesus hat also in seiner Rede in Matthäus 24 genau auf deren Frage geantwortet und hat ihnen das vor Augen gestellt. Wenn ihr sehen werdet, den Groll der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, dann kommt das Ende der Welt. Sende deine Sichel aus und ernte, denn die Stunde für dich zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel aus auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel. Der hatte auch eine scharfe Sichel, und ein anderer Engel kam heraus vom Altar, der hatte Macht über das Feuer, und rief mit großem Geschrei dem zu, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Erinnern wir uns an das Gleichnis, was Jesus den Jüngern erzählt hatte von dem Unkraut im Weizenfeld, dass der Feind da gekommen war und hatte in dem wunderschönen Weizenfeld Unkraut gesät, und das Unkraut wuchs mit auf. Und die Jünger fragten: Sollen wir das jetzt alles rausreißen? Sollen wir das rausholen, das Unkraut? Nein, sagt Jesus, wartet ab. Wir werden das gleichzeitig ernten. Und das wird hier beschrieben bei der Ernte der Erde. Jesus fährt aus und holt sein Volk, und ein anderer Engel wird ausgesandt und holt das Unkraut. Das ist das Ende der Erde. Soweit. Wann aber? Von der Stunde und von dem Tag weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater.